Hooligans in den 60er Jahren in England entstehen sozusagen im, ja, im proletarischen Fußballmilieus, die dieser Gewalt eine Organisation geben. Also eine Szene sozusagen, die wirklich diese Gewalt organisiert, die sich darauf spezialisiert und die auch entsprechende Gruppen bildet. Und so kommt es auch nach Deutschland Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Auch dort gab es schon gewalttätige Fußballfans. Und die fangen dann aber Anfang der 80er Jahre an, sich selber als Hooligans zu bezeichnen.
Hallo liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Bosses Bundesliga-Blog. Ihr habt es eingangs schon gehört von Robert Klaus. Hooligans ist das heutige Thema. Robert Klaus ist Hooligan-Forscher. Der zuckt so ein bisschen zusammen bei diesem Begriff, weil er sagt, nee, so richtig nicht. Darf man auch nicht falsch verstehen, denn Robert Klaus hat sich überhaupt mit sozialen Bewegungen, mit Trends beschäftigt, darunter eben auch Fußball, hat einen sehr, sehr guten Einblick in diese Hooligan-Szene, in die Ultraszene, wie diese Bewegung entstanden ist, wie sie sich weiterentwickelt hat. Und ich habe ihn so gefragt, Mensch, so ein Schlagwort, ja gut, okay, Hooligan-Forscher, aber so richtig wohl fühlt er sich damit nicht. Das ist aber das Thema heute. Also nicht, dass er Hooligan-Forscher ist, sondern Hooligans im Fußball. Das wollen wir heute mal thematisieren. Warum gibt es sie überhaupt und werden sie jemals aussterben? Was ist der Unterschied zwischen Hooligans und Ultra? Die einen schlagen, die anderen nicht. Okay, das wäre natürlich eine ganz, ganz leichte Unterscheidung. Aber ist es das? Ist es das nur? Gibt es noch mehr? Werden wir heute mal besprechen in Bosses Bundesliga-Blog. Bei mir gibt es zwischendurch auch was Neues. Ich habe noch einen weiteren Radiosender dazu bekommen. Oder anders gesagt, das Sportradio Deutschland hat einen neuen Radiosender dazu bekommen, nämlich Sportradio NRW. Speziell für Nordrhein-Westfalen ein eigenes Sportradio. Und dort werde ich auch tätig sein, sowohl als Live-Reporter als auch als Nachrichtenredakteur. Werdet ihr mich da zukünftig auch hören. Das heißt also Sky, Sportradio Deutschland, Sportradio NRW. Dazu dann die Lokalsender Radio WAF und Radio Lippewelle haben. Ja, es gibt viel zu tun. Also viele freie Tage im Monat gibt es nicht. Und wenn es mal freie Stunden gibt, dann produziere ich eine neue Ausgabe von meinem Podcast Bosses Bundesliga-Blog. Vielleicht seid ihr zum allerersten Mal hier und fragt euch, wer ist denn das überhaupt? Dieser Ralf Bosse. Deswegen stelle ich mich kurz vor. Ja, ich bin Ralf Bosse, richtig, genau. Wie alt bin ich jetzt? 57, richtig. Seit 30 Jahren Fußballkommentator für Radio und Fernsehen. Hab so rund 1400 Topspiele aus dem In- und Ausland für Radio und Fernsehen live kommentiert. Auch die Spiele von Welt- und Europameisterschaften live übertragen. Und biete eben seit langer Zeit meinen Podcast Bosses Bundesliga-Blog an. Immer wieder mal vor allen Dingen mit Fußballthemen, die so ein bisschen abseits des Mainstreams liegen. Und seitdem wir Corona haben, ist es eh schwer, an Spieler, offizielle Manager, Trainer heranzukommen. Deswegen auch viele andere Themen, die, glaube ich, trotzdem interessant sind, so wie hoffentlich heute auch Hooligans. Mein Gast heute, Robert Klaus, nicht so ganz gern genannt, aber irgendwie haben wir uns darauf geeinigt, Hooligan-Forscher. Robert Klaus darf ich begrüßen. Der ist von, ja, weiß ich gar nicht, Klaus. Ich hätte jetzt gesagt, er ist Fanforscher und schon brechen Sie wahrscheinlich das Gespräch ab und sagen, im Leben bin ich kein Fanforscher. Sie bezeichnen sich anders und haben dann eine Stellenbeschreibung, die ein bisschen kompliziert ist, Herr Klaus. Vielleicht sind Sie so nett und helfen mir, wie ich Sie denn ansprechen darf.
Naja, primär begreife ich mich eigentlich als Rechtsextremismusforscher und arbeite zu den Themen Vielfalt, Antidiskriminierung, Gewalt und eben auch Rechtsextremismus im Sport. Und wenn ich sage Sport, dann meine ich nicht nur den Fußball als sportliche Betätigung, sondern alles, was auch außenrum dazugehört, insbesondere Fankultur.
Und diese Fankultur ist unter anderem Hooligans und das soll unser Thema heute sein in Bosses Bundesliga-Blog, wobei ich vielleicht da auch schon wieder einen Fehler mache, denn Hooligans und Ultras, das sind wieder Unterschiede, was die einen machen, machen die anderen nicht. So kann man es sagen, egal von welcher Seite man gerade drauf schaut. Hooligans selber, ja, ich sag mal meine amateurhafte Definition, treffen in einer Gruppe, um im Stadion weniger, mittlerweile außerhalb des Stadions, zu Prügeleien, Schlägereien mit der gegnerischen Fanschaft sich zu treffen und nachher durchaus anerkennen, dem Gegner zu sagen, war eine geile Geschenacht, hat Spaß gemacht, ihr wart gut. So in etwa würde ich jetzt im Moment, jetzt in dieser Situation, in diesem Jahr, Hooligans beschreiben. Die waren früher anders. Würde meine Definition für heute einigermaßen richtig sein?
Die Definition würde für heute einigermaßen richtig sein. Das würde ich teilen. Wenn wir uns mit der Geschichte von Hooliganismus beschäftigen, dann kann man ja sehen, dass Hooliganismus vor allem im Umfeld von Fußballspielen entstanden ist. Da muss man in die 60er Jahre in Großbritannien zurückblicken. Und man muss auch im Kopf behalten, dass es auch vor den Hooligans schon immer Fußballgewalt gab. Also Derbys in England, auch in Deutschland, wo zwei Teams aus einem Kiez oder aus einer Stadt gegeneinander antraten. Diese Rivalitäten wurden schon immer auch durch Gewalt begleitet und durch Gewalt ausgelebt. Hooligans in den 60er Jahren in England entstehen sozusagen im proletarischen Fußballmilieus, die dieser Gewalt eine Organisation geben. Also eine Szene sozusagen, die wirklich diese Gewalt organisiert, die sich darauf spezialisiert und die auch entsprechende Gruppen bildet. Und so kommt es auch nach Deutschland Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Auch dort gab es schon gewalttätige Fußballfans. Und die fangen dann aber Anfang der 80er Jahre an, sich selber als Hooligans zu bezeichnen. Kleiner Einschub noch. In den ersten Jahrgängen war der Begriff Hooligan sogar verpönt, weil er aus England kam und man sich von den Engländern eigentlich abgrenzen wollte. Letztendlich hat er sich aber durchgesetzt. Und so kann man durch die Jahrzehnte gehen, wie der Hooliganismus eine lockerlose, organisierte Jugendkultur ist, die deutschen Fußballstadien in den 80er und 90er Jahren sehr prägt, sehr rechtsoffen ist, also in Teilen militant rechtsextrem. Ungefähr um die Jahrtausendwende, also Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre, aber ein Stück weit aus den deutschen Stadien verdrängt wird durch Sicherheitsmaßnahmen, aber auch durch das Aufkommen der Ultrakultur. Die ist was anderes, über die können wir gleich noch reden. Dadurch wird der Hooliganismus ein Stück weit aus den Stadien verdrängt und findet quasi neue Betätigungsfelder. Und der reorganisiert sich, könnte man sagen, und erfindet die sogenannten Ackermatches oder macht sie dann sozusagen zu seinem vorrangigen Kampfphänomen. Und diese Ackermatches sind genau das, was Sie gerade schon auch angesprochen haben. Da treffen sich zwei Gruppen und haben im Grunde Gruppenkampfsport mit rudimentären Regeln, rudimentären Schiedsrichterstrukturen. Aber das findet dann größtenteils außerhalb der Fußballstadien und jenseits der Spieltage statt, sodass man sagen kann, dass Hooliganismus sich, um es zusammenzufassen, von einer Jugendkultur im Fußball zu einer eigenständigen gewalttätigen Subkultur entwickelt hat, die mittlerweile professionalisierte Kampfsportnetzwerke in ganz Europa unterhält. Das sei noch angemerkt und hinzugefügt.
Ja, deren Trainingszentren, muss man ja fast sagen, gehen dann vor allen Dingen Richtung Ackermatches, die vor allen Dingen im Ostblock vertreten sind, wo zwei Mannschaften, sage ich jetzt mal, auch unterschiedlich gekleidet, also ganz klar voneinander trennbar, aufeinander einprügeln, ohne jegliche Regeln. Wer am Boden liegt, kann auch weiter draufgetreten werden, ist kein Dingen. Es gibt etliche Handyfilmer, die das dann begleiten und entsprechend veröffentlichen. Ich darf nicht sagen, das ist Sport, um Gottes Willen. Aber es geht darum, zu zeigen, ich bin besser als der andere. Es geht an einen Wettkampf und deswegen gibt es dann irgendwo auch einen Sieger. Den Hooligan, den wir jetzt in Deutschland kennen, der ist ja doch eher in der Nähe des Fußballstadions, weniger im, aber drumherum zu sehen. Ich glaube, Robert Klaus, wenn ich aus der Hooligan-Gruppe einen einzigen Menschen rausnehmen würde und würde den ins Stadion geben, der würde nichts machen. Aber in der Gruppe ist er bereit. Warum gibt es so eine Gruppendynamik, dass man sagt, ich alleine bin eigentlich ganz lieb, achte die Gesetze, verhalte mich ordentlich, aber wenn ich 10 Mann an meiner Seite habe, dann gibt's auf die Fresse. Wo ist der Unterschied?
Ich bin gar nicht sicher, ob ein einziger Hooligan so lieb und zahm wäre. Was für Hooliganismus immer im Zentrum steht, ist, dass man mit der Gewalt, dem Aktionismus, dem sich gegenseitig messen, auch einzeln seine eigene Männlichkeit unter Beweis stellen. Also Männlichkeit und Gewalt ist ein ganz zentrales Begriffspaar für den Selbstwert, die Selbstinszenierung von Hooliganismus. Was natürlich der Fall ist, ist, dass Gruppendynamiken das Ganze nochmal verstärken, weil dann geht es um Kollektividentitäten. Das heißt, man kann sich auch mit Gegnern viel besser messen. Und wie wir auch aus der Forschung wissen, entstehen Identitäten vor allem darüber, dass man sich zu anderen abgrenzt, anderen schlechten Eigenschaften zuschreibt und sich damit ja auch selber aufwertet. All das sind Effekte, die man im Hooliganismus auch hat, die man auch insbesondere bei Fanrivalitäten hat. Also Fans jedes Vereins können eigentlich immer darüber erzählen, wie schlimm die anderen sind. Das ist sozusagen ein gängiger Prozess bei solchen Identitäten. Ich hätte aber nochmal eine Rückfrage. Warum würden Sie denn sagen, dass diese Ackermatches kein Sport sind? Ich finde nämlich tatsächlich, dass man da sehr genau drüber diskutieren kann und sollte.
Also Sport würde ich jetzt dumm definieren aus sportlicher Ertüchtigung, versuchen den Körper gesund zu erhalten, auch den Organismus gesund zu erhalten, sich einfach körperlich zu betätigen, damit eine Geschmeidigkeit im Körper da ist. Gehe ich in den Wettbewerb, klar, dann möchte ich sicherlich auch Ziele erreichen, sprich Siege feiern für mich persönlich oder in einer Mannschaft. Das ja, das machen diese Ackermatches, deswegen gehen sie aufeinander los. Aber der erste Teil, meinen Körper gesund zu erhalten und ihn sportlich weiterzuentwickeln oder durch Sport zu erhalten und weiterzuentwickeln, ist da nicht gegeben, denn die Schäden in diesen Ackermatches, als derjenige, der verprügelt worden ist, und sie gehen dort alle in der Regel blutend nach Hause, das ist dann kein Sport. Aber Sie werden mir sicherlich jetzt kommen und sagen, ja, Moment, dann dürfen natürlich Mixed Martial Arts und UFC und also Ultimate Fighting und Boxen, dann ist das ja auch kein Sport.
Genau diesen Einwand hätte ich, weil dann wäre auch klassisches Profiboxen quasi kein Sport, weil dort ja auch Leute ausgenockt werden, teilweise Hirnschäden davontragen oder mindestens blutige Nasen. Ich glaube eher, dass diese ganze Diskussion, auch ob Mixed Martial Arts und auch ein Stück weit Hooligan-Acker-Matches, ob das Sport ist, dass es sehr viel auf Wertvorstellungen und ja, Moralnormen unserer Gesellschaft verweist. Rein formell können wir erstmal sagen, Sport ist es dann, genau wie Sie sagten, wenn es um Bewegung und Athletik geht, wenn sich Menschen miteinander messen, ob einzeln oder in Teams, und wenn es mindestens Ansätze von Regeln gibt, die durch jemanden durchgesetzt werden, ne? Also Schiedsrichter. Darüber kann man im Hooliganismus diskutieren, inwieweit es das gibt, weil es gibt sogenannte Ackermatches, wo es wirklich Schiedsrichter gibt, die teilweise einschreiten. Also es ist alles nicht so verbindlich, wie wir das vielleicht im Fußball durch den DFB kennen. Aber es gibt Ansätze davon. Und es gibt übrigens auch Regeln, weil Hooligan-Ackermatches werden extrem selten oder eigentlich nie durch Aufgabegriffe entschieden, sondern es geht eigentlich immer darum, den Gegner zu Boden zu schlagen und ihn dann dort sozusagen zu halten. Und deswegen sind viele dieser Ackermatches letztendlich auch gar nicht so gefährlich, wie sie vielleicht auf den ersten Blick scheinen. Denn diese Ackermatches gehen im Normalfall nicht länger als ja, 1-2 Minuten. Ich kenne Ausnahmen von 3 Minuten, aber das war es dann auch. Das heißt, wir haben keine Boxer zum Beispiel, die dreimal niedergeschlagen werden und trotzdem noch aufstehen, obwohl das linke Auge schon total blutig, angeschwollen und dick ist, sodass ein Kämpfer nichts mehr sehen kann. Diese Fälle gibt's ja. Insofern wäre ich mit dem Urteil, dass Ackermatches kein Sport sind, nicht ganz so schnell, ehrlich gesagt. Und ich würde sagen, wir sehen hier zumindest Ansätzen von Gruppenkampfsport, die aber gesellschaftlich nicht anerkannt sind, weil sie ja ethischen Moralvorstellungen nicht entsprechen.
Diese Ackermatches heißen so, weil sie außerhalb der Stadt stattfinden, tatsächlich irgendwo auf einem Acker, man verabredet sich. Jetzt habe ich das mal eben in den Ostblock verschoben, das ist auch richtig so, weil Russland ist da sicherlich das Land, wo es zumindest, wenn man Videos in YouTube und anderen Plattformen sehen kann, dort meistens gedreht wird, aber das haben wir in Europa, auch in Deutschland. Das wollen wir auch dazu sagen, auch unsere Hooligans sind durchaus bereit, vor allen Dingen mit skandinavischen Gruppen sich dort mal, ja, wenn Sie sagen Sport, sich sportlich zu messen. Vielleicht, Robert Klaus, Sie haben anfangs gesagt, 70er Jahre ging so der Hooliganismus in Deutschland los. Ich bin so ein Stadiongänger, der Ende 80er, Anfang 90er Jahre als Kuttenträger ins Stadion gegangen. Damals auf den Böckeberg von Borussia Mönchengladbach. Die Polizei hat mich durchsucht als Kuttenträger. Und neben mir her ging ein gut gekleideter Mensch, sah sauber fidel aus, über 30 Grad im Schatten, trug der einen Regenschirm von den Chevignon-Fightern. Da war mir klar als, ja, ich sag mal, Kurven-Fan, Insider, hey, das ist der Hooligan, nicht ich bin es. Die Polizei war damals zumindest nicht in der Lage zu unterscheiden, wer ist Hooligan und wer ist Fußballfan. Wer ist gefährlich? Ist es der, der eine Kutte trägt mit 10, 20, 30 Aufnehmern seines Vereins? Oder ist es der vermeintlich gut situierte junge Mann, der sich jetzt einfach nur ein Fußballspiel ansieht und den Regenschirm mitten im Wald, theoretisch könnte es ja Regen geben. Wieso war die Polizei damals nicht in der Lage, da zu unterscheiden, was sie ja heute auf jeden Fall kann?
Naja, inwiefern die Polizei das heute kann, würde ich auch nochmal in Frage stellen, weil sozusagen auch Ultras haben schlechte Erfahrungen mit Polizei, weil sie teilweise als Hooligan eingeordnet werden. Also da verschwimmt ganz viel. Aber die Geschichte, die Sie gerade erzählt haben, ist tatsächlich eine Klassikergeschichte. Viele Hooligans aus älteren Semestern, mit denen ich gesprochen habe, haben auch genau das erzählt, dass sie seinerzeit versucht haben, sich in der Masse zu verstecken und nicht als Fußballfan aufzufallen und sich dann entsprechend auch die Marken zu eigen gemacht haben. Chevignon ist eine dieser Marken. Heute ist es zum Beispiel eher die Marke Stone Island, die bei Hooligans sehr beliebt ist. Und da geht es um mehrere Sachen. Es geht einerseits darum, wie gesagt, nicht als Fußballfan aufzufallen und gleichzeitig aber auch um eine Art von Distinktion. Also wenn man sich über Kleidung auch ein Stück weit definiert, ne, und sozusagen Markenkleidung trägt, dann hebt man sich ja auch von anderen Leuten, anderen Menschen ab. Insofern, wie auch gerade das Beispiel angebracht, Stone Island ist wirklich keine unterpreisige Marke, sondern Jacken und Hosen für, also vor allem Jacken und Pullover, mehrere hundert Euro und aufwärts. Sozusagen dient auch der sozialen Distinktion, man hebt sich gewissermaßen ab. Was man auch sagen kann, ist aber, haben sich, ich würde sagen, grob so zwei Kleidungsstile in der Hooligan-Szene etabliert. Das eine sind wirklich so eher Casuals, die zum Beispiel die Marke Stone Island tragen, und das andere sind aber auch noch Hooligans, die eher so Richtung Jogginghose und Pullover tendieren. Was Hooligans aber wirklich selten haben, sind Fanschals oder auch die alten Kutten mit den ganzen Hofnähern drauf. Das sieht man eigentlich nicht mehr.
Grundfarbe scheint mittlerweile schwarz zu sein. Auch da meine ich als erfahrener Stadiongänger, könnte man schon ganz klar sagen, 5, 6 Jungs in schwarz, da gehen wir lieber zur Seite, weil das sind die, die durchaus bereit sind, mal zuzuschlagen. Wenn sie einigermaßen Ehre im Leib haben, werden sie einen normalen Fußballfan, der eben einen Schal hat und so weiter, nichts tun. Da werden sie auch nicht den Schal klauen. Das ist Kinderkram für die, da stehen die nicht mehr drauf. Das dürfte normalerweise nicht passieren, aber sicher sein sollte man sich da auch nicht unbedingt. Und gerade wer so eine Gruppe provoziert, der muss dann mal aufpassen, dass es nicht doch in seine Richtung geht. Ich kann mich auch daran erinnern, es gab damals den Fan-Treff. Ich meine, der hieß damals so. Ein Magazin, frei, käuflich, am Bahnhofskiosk, kein Problem. Da standen die Artikel drin, da wurden über diese Kämpfe der Hooligans berichtet, da wurde auch Lob ausgeteilt. Mensch, es war ein guter Kampf, toll, haben wir euch weggeklatscht, musste ein paar Fäuste nehmen, an diese Wortwahl kann ich mich noch erinnern. Und es wurde sich auch verabredet für den nächsten Kampf, wo man sich selbst gefragt hat, ich kann das hier kaufen, ich kann es jetzt lesen. Robert Klaus, wenn man diesen Fantreff jetzt mal so ein bisschen versucht zu analysieren, dann hat man den Eindruck, wichtig war, ich bin stehen geblieben, wir sind als Gruppe stehen geblieben, wir sind nicht abgehauen, wir mussten nicht unsere Füße in den nehmen, wir haben nicht gekniffen. Ist die Männlichkeit einer Hooligan-Gruppe wichtig gewesen?
Ja, Männlichkeit ist quasi die Währung, in der Renommee bezahlt wird, könnte man sagen. Männlichkeit muss immer wieder unter Beweis gestellt werden. Die haben Hooligans also nicht einfach dadurch, dass sie breite Schultern haben, sondern sie müssen sie auch in die Tat umsetzen. Demzufolge ist es in der Hooligan-Szene keine Schmach, einen Kampf zu verlieren, sondern vielmehr eine Schmach, einem Kampf aus dem Weg zu gehen oder vor einem Kampf zu flüchten. Insofern wird Männlichkeit andauernd bewiesen und auch in den Texten immer wieder schriftlich unter Beweis gestellt. Es ist das zentrale Topoi dieser Szene.
Was sich ganz klar geändert hat, und ich glaube, das kriegt jeder mit, der einigermaßen weiß, es gibt Fans, die sich prügeln, die Grenze des Erlaubten ist verschoben worden. Wer am Boden lag, wurde früher nicht getreten, war quasi neutralisiert, hatte verloren, weg. Jetzt gibt es keine Grenzen mehr. Bei den Ackermatches sowieso, das lassen wir außen vor. Aber auch bei diesen Treffen rund um den Stadien, wenn sich da Schlägereien abspielen, auch im Ausland abspielen, wer am Boden liegt, hat Pech. Kriegt garantiert in die Fresse, da wird nachgeschlagen, da wird nachgetreten vor allen Dingen. Ziel ist immer der Kopf, also es wird sicherlich schwere Verletzungen dann immer geben. Dieser Ehrenkodex am Boden ist Schluss, der ist weg. Aus Ihrer Sicht, warum ist das so? Warum gibt es diesen Kodex nicht mehr?
Um ehrlich zu sein, bin ich gar nicht sicher, ob dieser Kodex weg ist, sondern ich würde eher sagen, der ist heiß diskutiert. Es gab in den letzten Jahren immer wieder Beispiele davon, dass sich deutsche Hooligans mit osteuropäischen Hooligans, unter anderem aus Russland und Polen, verabredet haben und dann die Diskussion genau über diese Fragen geführt haben, nämlich ob Tritte gegen den Kopf, insbesondere bei Gegnern, die schon am Boden liegen, eigentlich legitim sind. Die deutschen Hooligans waren da eigentlich immer diejenigen, die gesagt haben, das ist nicht okay, weil sie tatsächlich keine schwerwiegenden Hirnschäden davontragen wollten. Im osteuropäischen Hooliganismus wiederum sind Tritte gegen den Kopf bei einem Gegner, der schon am Boden liegt, meistens legitim. Insofern glaube ich nicht, dass diese Grenze so verschoben ist. Was man unterscheiden muss ein Stück weit wiederum, ist die Frage, wann reden wir über ein Ackermatch, also über das, was die Hooligan-Szene als Gruppenkampfsport begreift, und wann reden wir eigentlich über Straßenrandale, die meines Erachtens wirklich entgrenzter sind, als Ackermatches, wo ich aber keine Studie kenne und auch selber nicht belegen kann, dass die Gewalt dort entgrenzter ist, als es in den 70er, 80er Jahren war. Straßenschlachten oder Prügeleien vor Cafés haben immer eine andere Gewaltdynamik, weil dort auch Stühle und Flaschen geschmissen werden. Das heißt, da wird ganz anders vorgegangen als bei einem Ackermatch, was versucht, ein sportliches Setting zu bedienen.
Ja, das, was Sie gerade ansprechen, erleben wir dann bei den großen Fußballturnieren, EM, WM, dann kommen solche Bilder. Frankreich haben wir natürlich im Kopf, was dort alles gewesen ist, wenn die Kroaten durch die Straßen zogen, Engländer natürlich auch mit dabei und es dann richtig zur Sache ging. Da ist die Kamera dabei, da wird es einem breiten Publikum gezeigt, aber es ist natürlich ständig auch an einem normalen Sportwochenende so, dass sich dort überall sich die Gruppen treffen und aufeinander eindreschen. Jetzt haben wir ja seit einiger Zeit, jetzt lockert man es so ein bisschen, Corona-bedingt ja kaum Zuschauer im Stadion. Ich meine, dass sich die Hooligan-Szene sich verändert hat. Sie hat zuletzt eher auf sich aufmerksam gemacht, indem die Hooligans Choreografien gemacht haben, nicht nur in Deutschland, sondern auch im Ausland. Da wurde zum ersten Training die Mannschaft begrüßt mit einem riesen Bengalo-Spektakel. Die Fans von Hansa Rostock haben den Geburtstag ihres Vereins in der Innenstadt am Rathaus mit einem Bengalo-Spektakel gefeiert. Das weiß sicherlich niemand, das wird nicht angemeldet worden sein, aber jetzt nicht falsch verstehen, ich lobe das nicht, aber top organisiert, top gefilmt, mit Musik unterlegt, das kann man sich alles im Netz angucken. Da hat man extrem viel Wert auf Qualität gelegt, um das nach außen wiederzuspiegeln, um sich darzustellen. Ist das jetzt eine Veränderung vom Hooligan? Geht er weg, weil im Moment ist kein Spiel, also können wir uns da nicht kloppen, machen wir jetzt was anderes? Oder ist es der Übergang zum Ultra, die ja auch ganz gerne immer wieder Megalo im Stadion haben wollen, vermischt sich das da gerade so ein bisschen?
Ja, genau, da sollten wir ein, zwei Sachen ein bisschen sortieren, die aber mit der Entwicklung zusammenhängen. Ich habe eingangs schon mal erwähnt, dass in Deutschland zwar die erste Ultragruppe schon in den 80er Jahren entsteht, aber zum prägenden Phänomen, zur prägenden Jugendkultur in den deutschen Fankurven wird Ultra eigentlich erst Ende der 90er. Und während die Idee des Hooligans aus den proletarisch geprägten Fankurven aus England kam, kam die Idee des Ultra eigentlich eher aus den italienischen Studentenprotesten der ja, 50er bis 70er Jahre und eben auch aus den italienischen Fankurven. Das heißt, all diese Dinge, die man in den Stadien heute als normal schon kennt, große Choreografien, jemand, der vorne mit dem Mikrofon steht oder Megafon eher und die Kurve, die Gesänge koordiniert, die ganzen bunten Doppelhalter und alles, was an kreativen Fanmaßnahmen dazukommt, das gehört eigentlich alles eher zur Ultrakultur. Nun muss man sagen, dass die Ultraszene in Deutschland in den 2000er Jahren deutlich weniger rechts stand als die vorherigen Hooligan-Jahrgänge. Viele Ultragruppen haben sich gegen Diskriminierung positioniert, gegen Rechtsextremismus, hatten teilweise auch handfeste Auseinandersetzungen mit Hooligans. Also da wurde politische Macht verhandelt und geklärt in den Fankurven. Meines Erachtens hat Ultrakultur dort aber deutlich dazu beigetragen, dass die Fankurven gegenüber Diskriminierung heute viel sensibler sind, als sie es noch vor 20 Jahren waren. Damit ist eine zentrale Entwicklung beschrieben. Gleichzeitig muss man sagen, wenn wir Hooligan und Ultra so deutlich trennen, wie ich es bisher gemacht habe, muss man auch erwähnen, dass auch Mischgruppen mittlerweile entstanden sind. Das heißt, wenn wir uns eine Fankurve angucken von mehreren tausend Menschen, dann findet man dort meistens sowohl noch die älteren Kuttenträger, man findet Fanclubs von Allesfahrern, die versuchen 34 Spiele im Jahr zu besuchen, also die ganze Bundesliga-Saison. Man findet meistens einen Kern von Ultrakultur, die den Support, also auch die Gesänge hinterm Stadion koordinieren. Man findet verschiedene Ultragruppen, manche sind eher gewaltfern, manche sind eher gewaltnah und haben dann Überschreitungen zu Hooliganismus. Also wenn man sich das Feld in der Praxis anguckt, dann ist alles sehr dynamisch, teilweise auch etwas unübersichtlich. Und die Hooligans stellen meistens nur einen kleinen Anteil an Personen, also selten mehr als 30, 40 Menschen in einer Kurve von mehreren tausend Leuten. Gleichwohl verfügen sie aber durch ihre Körperlichkeit, durch ihr Training oftmals über ein Macht- und Gewaltmonopol. Ist so die Fanszenenentwicklung in vielleicht zwangsläufig auch etwas verkürzter Darstellung, aber sozusagen kurz abgerissen. Und wenn wir uns die Hooligan-Szene angucken, dann ist nicht nur die Entstehung von Ultrakultur wichtig, sondern auch andere gesellschaftliche Entwicklung, die sich im Hooliganismus genauso wiederfinden wie auch in allen anderen gesellschaftlichen Bereichen. Digitalisierung zum Beispiel. Es gibt heute kein Hooligan-Fanzine mehr, was gedruckt ist, sondern es gibt diverse Accounts auf Facebook und Instagram, auch Telegram, wo Videos von Kämpfen oder auch von Choreografien gepostet werden. Also die sozialen Medien haben die Druckversion komplett abgelöst. Das Zweite ist, wir finden eine Europäisierung. Früher waren Hooligans schon bundesweit vernetzt, aber man muss sich vorstellen, in den 80er Jahren hatte ja auch niemand ein Smartphone. Das heißt, man hat sich tatsächlich noch über Festnetz gegenseitig mal angerufen, teilweise nicht erreicht, aber man war lange nicht so doll vernetzt, wie man es heute ist. Wir können mittlerweile von etablierten Netzwerken reden, die über Gesamteuropa reichen, und auch von deutschen Hooligan-Gruppen bis hin nach Moskau, Kiew oder Warschau sehr etabliert sind. Dritte Entwicklung ist der Kampfsport, den haben wir auch schon angesprochen. Ich spreche davon, dass Hooligans ihre Gewalt professionalisieren. Das heißt, sie trainieren nicht nur, sondern sie haben teilweise ein Wirtschaftsnetzwerk daraus gebaut. Also es gibt mittlerweile mehrere Hooligans, die eigene Kampfsportfirmen betreiben, eigene Kampfsportstudios, eigene Kampfsport-Events, teilweise auch Versende und Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln. Also da hat sich ein Wirtschaftszweig etabliert, der ausgebaut wurde. Und wenn man das alles zusammennimmt, also eine Digitalisierung, eine Professionalisierung, Europäisierung, als auch die Entwicklung von in den Fanszenen zwischen Hooliganismus und Ultrakultur, dann sieht man, dass der Hooliganismus in seinen mittlerweile über 40 Jahren Existenz in Deutschland mehrere Generationen durchlaufen hat und sich über die 45 Jahre auch als sehr wandlungsfähig, sehr lernfähig und auch sehr modernisierungsfähig erwiesen hat. Insofern ist meines Erachtens auch nicht damit zu rechnen, dass Hooliganismus in den nächsten Jahren verschwindet, sondern wie gesagt, wir reden von einem etablierten Milieu, das gewaltaffin ist, zu großen Teilen aus Männern besteht, verschiedener Generationen und sich zwischen Kampfsport und Fankultur einen eigenen Bereich aufgebaut hat.
Wenn ich das so sehe, habe ich das Gefühl, dass diese Strukturen, diese Tribes im Englischen, diese Bewegungsgruppen nur im Fußball vergleichbar sind mit den Bewegungsgruppen in der Gesellschaft. Wir hatten Rocker, wir hatten Mods, wir hatten Skins, wir hatten Punks. Wir haben eigentlich alles gehabt, bis auf jetzt im Moment, wo ich so drüber nachdenke, fällt mir nicht ein, was wir im Moment haben. Ich glaube, wir haben für die Jugend im Moment keine Bewegung, keine Bezeichnung. Haben wir irgendwas? Ist nichts, ne?
Muss ich ehrlich gesagt kurz nachdenken. Also in der Wissenschaft wurde ja lange Zeit davon gesprochen, dass so Skins und Punks und Hooligans als delinquente Jugendkulturen, also man könnte auch sagen gewaltauffällige Jugendkulturen, zu behandeln. Es gibt sie natürlich heute immer noch, aber ich würde sagen, tatsächlich, sie haben eher auch abgenommen. Also was wir heute immer noch haben, aber ist Ultrakultur, die definiert sich ja nicht nur über Gewalt, aber Gewalt spielt schon auch eine wichtige Rolle und gehört meines Erachtens rein zahlenmäßig auch zu den größten Jugendkulturen in Deutschland. Und ohne überhaupt politische Linien zeichnen zu wollen, gibt es in Deutschland aber immer noch einen militanten Neonazismus, der kein reines Jugendproblem ist, wo aber jüngere Jahrgänge von Männern immer noch eine tragende Rolle spielen aufgrund ihrer Physis.
Aber geht aus meiner Sicht so ein bisschen in den schlimm, weil wichtig, nicht zu übersehen, aber Randgruppen. Ich glaube, im Moment haben wir so ein bisschen, wo wir drüber reden, das Gefühl, es gibt sehr, sehr viele politisch engagierte oder sagen wir Natur engagierte Menschen, junge Menschen, die sagen, da will ich mich reinbringen, Fridays for Future zum Beispiel, wo die sagen, da gehe ich rein. Aber bei den ganzen Bewegungen, die ich mal eben aufzählte, scheint es gerade auszulaufen. Wäre das, wenn wir sagen, vergleichbar im Fußball auch so, dass es ausläuft, dass irgendwie nichts mehr weitergeht? Weil eine Weiterentwicklung von Hooligans und Ultras, was wäre aus Ihrer Sicht, Robert Klaus, noch möglich? Wohin könnte es gehen? Oder gehen beide Bewegungen unendlich lange, weil irgendeiner hat immer Bock drauf, sich zu kloppen, beziehungsweise ultramäßig sich in Szene zu setzen? Eine Vermischung nicht zu erwarten? Oder ist irgendwann Schluss?
Naja, ob irgendwann Schluss ist oder wo die Entwicklung genau hingeht, welche Szene vielleicht danach auftaucht und sich einen eigenen Namen gibt. Man muss ja auch anmerken, Ultra und Hooligan sind beides keine wissenschaftlichen Begriffe, sondern es sind beides Selbstbezeichnungen der jeweiligen Szenen. Das kann ich nicht voraussagen. Was es aber gibt, ist, und das habe ich auch schon erwähnt, ist eine Tendenz der Professionalisierung innerhalb solcher Jugendkulturen und innerhalb solcher Szenen. Das liegt zum einen daran, dass Menschen auch einfach älter werden und in diesen Szenen ganz wichtige Dinge gelernt haben, die sie teilweise später zum Beruf machen. Man kann das auch in anderen Bereichen sehen. Ehemalige Punks, die dann später doch bei Plattenlabels arbeiten oder Skaterläden aufmachen und da sich auch ein Stück weit eine finanzielle und berufliche Basis schaffen. Ähnliche Sachen finden auch im Fußball teilweise statt. Also Fanfotografen, die dann selber als Journalisten irgendwann arbeiten oder Fotografen werden, Menschen, die im Versand von Materialien und Stoffen und in dem Handel damit aktiv werden, den Fans brauchen, um ihre ganzen Choreografien herzustellen. All das sind Dinge, die eine Professionalisierungstendenz beschreiben. Die Frage, ob es weniger wird, die, glaube ich, sollte man nicht so kurzfristig beantworten, weil es schon immer in Konjunkturen und Wellenbewegungen stattgefunden hat. Und Sie haben ja gerade Fridays for Future genannt. Sicherlich eine der prägendsten, größten Jugendprotestkulturen der letzten Jahre. Gleichzeitig formiert sich ja aber auf politisch rechter Seite eine Gegenwehr, eine Gegenbewegung, wenn wir zum Beispiel die Schnittmengen aus identitärer Bewegung, teilweise auch militanten Neonazis und der jungen Alternative, also dem Nachwuchsorganisation der Alternative für Deutschland sehen, dann formiert sich dort auch eine politische Gegenbewegung am extremen rechten Rand der Bundesrepublik in Deutschland. Wo das hinführt, ob es zu mehr Gewalt führt zwischen diesen Szenen, zu politischem gewalttätigen Protest, wie sich das in den Fanszenen niederschlägt und wie all das ganze dynamische Feld sich ausgestaltet, da finde ich Vorhersagen sehr schwierig. Aber ich glaube, sagen zu können, dass es nicht sozusagen, es wird nicht ableben. Jugendkultur wird weiterhin die Grenzen einer bürgerlichen Erwachsenenwelt testen wollen. Sie wird weiter sich eigene Lebensentwürfe zurechtschustern. Und sie wird weiterhin auch Gewalt nutzen, um A, die Grenztests zu vollziehen, und auch eigene politische Strategien zu verfolgen.
Das ist dann quasi der Ausblick in die Zukunft. Aber ich weiß gar nicht, Robert Klaus, wird es so kommen? Was erwarten Sie?
Naja, ein Aspekt ist besonders wichtig, wenn wir uns die Entwicklung von Fankultur angucken, nämlich das ist die Entwicklung um die Kommerzialisierung des Fußballs, das Verhalten der DFL und auch des Deutschen Fußballbundes und der Profiklubs. Denn aktive, kritische Fanszene, insbesondere Ultrakultur, hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten ja sehr viele Protestkampagnen auf die Beine gestellt gegen steigende Eintrittspreise, gegen die Zersplitterung der Spieltage, gegen Kommerzialisierung des Fußballs und eine gefühlte Wettbewerbsverzerrung durch die ungleiche Verteilung der TV-Gelder in der Bundesliga. Das war Anlass für sehr viele Fanproteste und wird es auch weiterhin sein. Will der deutsche Fußball die einzigartige kulturelle Vielfalt an Fankultur, die er hat in Europa, sich bewahren, dann tut er auch gut daran, auf die Proteste von Fußballfans weiter einzugehen und sie ernst zu nehmen. Denn eines lässt sich tatsächlich nicht ausschließen, dass irgendwann junge Generationen an Fußballfans und auch die Älteren, die über die Jahre etwas frustrierter geworden sind, dem Fußball dann doch den Rücken kehren und sich vielleicht einen anderen Sport suchen. Es ist vielleicht unwahrscheinlich oder klingt unwahrscheinlich in vielen Menschenohren. Allerdings sollte man Fankultur nicht so weit verschrecken, dass sie irgendwann dem Fußball den Rücken kehrt.
Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Dankeschön, gerne. Robert Klaus.
Dankeschön, Robert Klaus, dass wir mal den Einblick nehmen konnten in diese Hooligan-Szene, Ultraszene. Wie ist das aufgebaut? Wie ist es strukturiert? Wie wird es weitergehen? Wohin wird es sich entwickeln? Aussterben, haben wir gehört, wird sich diese Bewegung nicht. Aber vielleicht nochmal anders strukturieren, vermischen, glaube ich auch nicht. Aber ich meine, es war ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Vielen Dank, Robert Klaus. Falls ihr Bock habt, den Kontakt zu mir herzustellen, ich bin vertreten auf Facebook, LinkedIn, Instagram und Twitter. Alles über Ralf Bosse und auch über meine Homepage ralfbosse.de könnt ihr Kontakt zu mir herstellen. Da gibt es nämlich ein Kontaktformular, ausfüllen und abschicken. Da melde ich mich gerne bei euch. Über diese Wege könnt ihr auch mal Themenvorschläge einreichen. Habt ihr mal gemacht, schon lange, lange her. Das letzte war, glaube ich, Austria Salzburg, RB Salzburg. Das war ein Themenvorschlag von den Fans von Austria Salzburg, die sich gemeldet haben und sagten, stell uns da mal vor mit Austria. Das ist der Vorgängerverein von RB Salzburg, aber neu gegründet und ist jetzt selbst aktiv unterwegs. Das war einer der letzten Vorschläge, der von euch kam. Habe ich gerne umgesetzt. Das war's dann für heute. Ja, sage ich schönen Dank fürs Zuhören und ein sportlich erfolgreiches Wochenende wünscht euch Ralf Bosse.